Hier ist er für euch, der Podcast der Bielefeld Bulldogs. Alles zum Thema Football, Cheerleading, Basketball, mit Geschichten hinter den Kulissen und mit Menschen aus dem Verein. Macht mal richtig Lärm, liebe Zuhörenden, für die Bielefeld Bulldogs. Und natürlich bedanken wir uns auch ganz herzlich bei Snootic für die Unterstützung dieses Projekts. Und jetzt ganz viel Spaß beim Podcast der Bielefeld Bulldogs.
Ja, herzlich willkommen zum Bulldogs Podcast. Mein Name ist Felix Labus. Ich bin Präsident, Social Media Verantwortlicher und Spieler im Verein. Und ich habe die Ehre, diesen Podcast zu hosten. Ich werde mir jedes Mal neue Gäste einladen aus dem Verein, aus dem Team, aus dem Umfeld des Vereins und werde mit den Personen Gespräche führen, um euch mitzunehmen und euch mehr Einblicke hinter die Kulissen des Vereinslebens zu geben. Heute bei mir ist Felix Dorni, der Head Coach des Senior Teams. Und Felix, du bist seit geraumer Zeit im Verein tätig. Nehmen uns auch mal mit zu deinen Anfängen im Verein, wie lange du was gemacht hast im Verein und ja, dein Bulldogs-Leben einmal zusammengefasst.
Ja, hi. Erstmal schön, dass ich dabei sein darf heute. Bin wirklich mal gespannt, wo dieser Podcast so hinführt. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich seit ungefähr 2002, Anfang des Jahres, glaube ich, im Verein bin und habe damals im Flag Football angefangen. Das war so, dass mein Vater damals um die Ecke kam zu deinem Teammitglied Marcel Grimm und mir, wir waren Nachbarn, wir sind zusammen aufgewachsen und uns davon berichtet hat, dass unser Nachbar Martin Klamert aus seinem Austauschjahr in den USA wiedergekommen war. Er hat da irgendwie ein Jahr an der Highschool verbracht. Und dann war die Idee, hey, er hat hier in Bielefeld einen Verein gefunden, wo man sowas machen kann. Das hört sich cool an. Fußball war damals schon nicht so richtig mein Sport. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir da, ich meine sogar noch irgendwie Ende 2001 oder sowas, mal zum Probetraining gegangen sind. Und ja, ich glaube, damals war keinem bewusst, was es lostreten würde, aber sind dabei geblieben, haben, glaube ich, relativ erfolgreich auch die ganze Familie und irgendwie die halbe Nachbarschaft damit reingezogen. Und von da an hat sich das dann irgendwie so weiterentwickelt. Also bin dann durch die Flag-Football-Jahre gegangen, bin dann irgendwann in die Jugend gekommen. Damals gab es nicht wie heute eine U10, U13, U16, U19, sondern tatsächlich nur ein Juniors-Team. Und das war, glaube ich, alles von 14 bis 19 Jahre ungefähr. Und da habe ich dann für, ich glaube, 3 Jahre oder sowas mitgespielt und bin dann an mein eigenes Highschool-Austauschjahr in die USA gegangen und habe damals dann erst ein Jahr in Boulder, Colorado verbracht und dann 2 Jahre an der Universität in Kansas. Und als ich bin dann im Sommer immer wieder hingekommen und habe dann tatsächlich auch zumindest in den Jugendjahren hier immer noch wieder so ein bisschen mitspielen können und bin dann irgendwann zu den Erwachsenen hoch. Das war allerdings nach meiner Rückkehr aus den USA dann noch relativ schnell, relativ verletzungsreich. Und irgendwann war dann der Punkt, dass ich mir eingestehen musste, dass mein Körper das so nicht mehr mitmacht. Und da einen dieser Sport nicht einfach so verlässt, war dann der Schritt ins Coaching quasi im, in Anführungsstrichen, Hauptamt, war dann das nächstliegende. Ich habe, glaube ich, bin schon am Coachen, seit ich irgendwie 15, 16 Jahre alt bin, immer irgendwie Positionstrainer, Aushilfstrainer oder. Aber das war dann so der Punkt, wo die Überlegung dann war, tatsächlich wirklich das, was vorher in den Sport reingeflossen ist und in die eigene sportliche Laufbahn, dann eben in eine Art Trainer-Dasein umzuleiten. Und ja, dann bin ich, glaube ich, seit 2018 bin ich Head Football Coach mit meinem Trainerkollegen Bert Smith Jr. zusammen bei den Herren bei uns. Und ja, das ist bis heute der Fall. Das ist so ein bisschen meine Vita.
Das ist ja bei sehr vielen Coaches so, dass irgendwann das aktive Spielen nicht mehr geht, dass der Körper nicht mehr mitmacht und man dann ins Coaching wechselt. Du hast schon Amerika angesprochen. Nehmen uns mal mit auf deine Reise nach Amerika. Wie ist das zustande gekommen? Wie sind die Unterschiede im Football, im Amerikanischen, im Deutschen? Wie sind die Systeme anders? Was für Möglichkeiten hat man in Amerika, die man hier in Deutschland vielleicht nicht hat? Und ja, nehmen uns da mal mit.
Entstanden ist das, glaube ich, damals aus dem Wunsch heraus, den ich auch schon relativ früh hatte, in die USA zu gehen, um da an der Highschool tatsächlich einfach mal mitzumachen und eben Highschool-Football zu spielen. Das war so irgendwie der Traum oder die Idee, die ich da verfolgen wollte. Und hatte das Glück, dass ich gerade auch von meinem Elternhaus aus sehr viel Unterstützung in diese Richtung erfahren habe und die das dann auch möglich gemacht haben. Wir hatten da Freunde oder Bekannte meiner Eltern, die mich da gehostet haben für ein Jahr, und so bin ich dann nach Boulder, Colorado gekommen. Und im Endeffekt war es so, dass die größten Unterschiede, die man da jetzt so im Alltag irgendwie merkt, sowohl auf dem Highschool- als auch auf dem College-Niveau, sind ja eigentlich auch, glaube ich, nachvollziehbar natürlich das Spielniveau. Also ich würde schätzen, dass wir, wenn wir hier so in die höchsten deutschen Spielklassen, in die ELF oder die GFL 1 gucken, dann würde ich das mit dem Steelers Head Coach Mike Tomlin halten. Der hat vor nicht allzu langer Zeit das so ungefähr auf Division 3 Niveau eingeschätzt. Und klar sind da irgendwo auch ehemalige NFL-Kader-Athleten mit bei oder der eine oder andere, der es auch auf einem höheren Niveau schaffen kann. Aber das sind eben die Ausreißer und so. Alles in allem würde ich sagen, dass diese Einschätzung ist schon stimmig an der Stelle. Und das sieht man tatsächlich auf einem recht frühen Niveau schon, weil das Erfahrungsniveau in Deutschland im Vergleich zu dem, was man in den USA hat, hier auch besonders im Erwachsenenbereich unglaublich heterogen ist. Also während wir in einer Highschool oder eben davor auch immer mal wieder Neueinsteiger haben, hat man es ab dem College eigentlich so gut wie nicht mehr. Das ist die absolute Ausnahmeerscheinung, dass da mal irgendwer aus einem anderen Sport kommt und sagt, ich spiele jetzt Football. Und das dann auch erfolgreich ohne Vorerfahrung machen kann. Und hier sind wir so in dem Bereich, dass wir teilweise Leute haben wie mein Bruder, der ja für uns Quarterback spielt, der das schon macht, seit er, ich meine, 7 ist oder sowas. Marcel Grimm und ich haben mit 8 oder 9 Jahren irgendwie sowas angefangen, also auch sehr, sehr früh. Und die ganze Linebacker-Reihe, die wir jetzt bei den Bielefeld Bulldogs haben, das sind alles so Leute, da bist du einer der wenigen Ausnahmen, die nicht, seit sie Kinder oder Jugendliche sind, schon bei den Bulldogs gespielt haben. Und gleichzeitig haben wir aber Leute, die reinkommen, die mit 30 oder irgendwie Ende 20 oder sowas das erste Mal diesen Sport überhaupt nachgehen wollen. Und das heißt, man muss da, glaube ich, in der Skill und in der Wissensvermittlung auf einem ganz anderen Niveau arbeiten. Also wir müssen in der Lage sein, auf der einen Seite diejenigen zu fördern und zu fordern, die schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind, und auf der anderen Seite eben viel, viel grundlagenorientierter arbeiten, als wir das in unserer Altersklasse in den USA wahrscheinlich sehen würden. Genau, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall nicht nur eine Herausforderung, aber es ist schon ein großer, großer Unterschied, den wir da an der Stelle haben. Und des Weiteren ist es auf jeden Fall so, dass wir sehen, dass auch im Unterschied zu den USA in der Highschool, würde ich sagen, ist das Feeling noch sehr ähnlich, wie wir das hier in Jugendmannschaften oder auch in unserer Mannschaft haben. Am College ist es dann schon sehr viel mehr business-like. Ich habe das noch vor NIL, also Name-Image-Likeness-Zeiten erfahren, wo die College-Spieler jetzt auch schon teilvergütet oder irgendwie bezahlt werden oder sowas. Aber es ist schon so, dass auch damals schon der Erwachsenenbereich eher mit den Ambitionen war, entweder man macht jetzt hier seine letzten 4 Jahre und dann ist diese sportliche Karriere auch vorbei, oder man bereitet sich irgendwie darauf vor, dass man im Profi- oder Semi-Profi-Bereich später Arbeit finden will. Und das Mindset, was dahinter steht, ist einfach ein bisschen anderes, und ich habe das Gefühl, dass da manchmal gegebenenfalls so ein bisschen die Passion vor dem des Sportes so ein bisschen verloren geht. Und das sehen wir hier bei uns auf jeden Fall nochmal ganz anders, weil hier macht das eben niemand, um sich sein Universitätsstudium zu finanzieren oder um später sich was aufzubauen, damit er seine Familie unterhalten kann oder was auch immer, sondern hier macht man das eben parallel zum Studium, nach Feierabend oder was auch immer, und eben an der Stelle wirklich aus Spaß an der Freude und mit der Passion dahinter, dass man quasi nochmal so ein bisschen so einen sportlichen Ausgleich oder sowas hat. Und das gilt natürlich auch wieder für das Gros. Da gibt es auch ein paar Spieler, besonders die Importspieler in Europa, die dann natürlich auch ihren Lebensunterhalt irgendwie mit verdienen wollen. Aber im Großen und Ganzen ist es eben so, dass dadurch, dass es eben noch eine Randsportart ist, dass wir hier viel, viel mehr in Kauf nehmen als Sportler und als Trainer, um einfach in der Lage zu sein, das Ganze auch ausführen zu können. Da würde mich aber tatsächlich auch mal interessieren, wie du das Ganze so ein bisschen aus deiner Perspektive wahrnimmst, weil es ist ja nicht so, dass, weil ich in den USA gewesen bin, ich da jetzt eine einzigartige Perspektive drauf bekommen habe. Inzwischen gibt es ja einfach auch schon viel, viel mehr Blickwinkel drauf.
Ich bin ja tatsächlich auch in der privilegierten Position, in den USA gewesen zu sein. Ich habe ja auch ein Highschool-Jahr da gemacht und konnte das auch wahrnehmen, wie es da läuft und wie es hier läuft. Ja, ich kann dir im Großen und Ganzen nur zustimmen. Es ist einfach was ganz anderes, ob man 5-mal die Woche Training hat und das direkt im Anschluss an den Schulunterricht und das an der Schule stattfindet. Und das mit den Leuten aus der Schule und man gemeinsam sich identifiziert mit dem Maskottchen und mit dem Namen der Schule und das Ganze professioneller aufgebaut ist als hier. Hier haben wir neben Arbeit und Studium und Schule alle irgendwie noch die Zeit frei zu scheffeln, um das Training möglich zu machen und das ist da einfach sehr viel mehr in den Tagesablauf eingebunden. Und ja, wir haben in Deutschland in den Teams 2 bis 3 Mal Training die Woche. In Amerika hat man eigentlich, seit man ja 10 ist oder irgendwie in diesen Altersklassen, hat man 5-mal die Woche Football-Training und kriegt Grundlagen vermittelt erst. Und dann wird immer mehr darauf aufgebaut. Und das haben wir hier nicht diese Chancen, das so früh anzufangen, bei den meisten zumindest. Wie siehst du denn da die Entwicklung in den letzten Jahren? Es kommen immer mehr Teams, es kommen immer mehr Ligen, ich kam jetzt eine internationale Liga, ELF, du hast sie gerade angesprochen. Glaubst du, das wird in Zukunft mehr dahingehend, dass wir viele Leute in den Jugendbereichen schon ausbilden können, da Grundsteine legen können, um dann eventuell später in den Erwachsenenteams auch mehr aufbauen zu können?
Ja, also es ist auf jeden Fall notwendig, um diesen Sport aufrechtzuerhalten, ne? Also was wir bei uns jetzt in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie so als Erfolg verbucht haben, ist großteilig einfach auch dem geschuldet, dass wir bei uns im Verein eine sehr starke, eine sehr solide Jugendmannschaft für eine ganze Zeit haben oder gehabt haben an der Stelle. Und da gab es dann immer mal Zeiten, wo, auch wenn das nur kurzzeitig irgendwelche Einbrüche bedeutet hat, dass wir das auf jeden Fall an unserem Spielniveau, gerade bei den Herren, sehr, sehr schnell merken, weil uns da eben der Nachwuchs fehlt, der dann wirklich auch für Jahre noch eine spielerische Verstärkung bei uns bedeuten kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht nur bei uns ein Einzelthema ist, sondern dass das in einigen anderen Vereinen eben auch der Fall ist. Was die ELF angeht, das ist natürlich, ist gut, dass es noch eine weitere Liga gibt, die einfach noch ein bisschen mehr Spielmöglichkeiten eröffnet. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Liga, die relativ exklusiv aus der Basisarbeit von den ehrenamtlichen Vereinen und sowas schöpft. Und das ist ja auch was, wofür in der Football-Welt, wo die schon seit ihrem Start so ein bisschen in der Kritik gestanden haben. Das kann man auch auf jeden Fall nachvollziehen, wenn man irgendwo mitkriegt, was für Zeit und Arbeit da und vor allen Dingen auch Herzblut von den Leuten, die an den Vereinen irgendwie so die Grundarbeit und die Jugend aufbauen und sowas, was da so dahinter steckt. Und eine, um nochmal auf deine Frage von eben zurückzukommen, ein gravierender Unterschied, finde ich, den man eben auch nicht immer so ganz auf dem Schirm hat, sind tatsächlich die in Deutschland zumindest mit dem Football verbundenen Kosten im Vergleich zu dem, was man in den USA irgendwie bezahlen muss. Also bei uns war das so, am College war das ein bisschen anders, weil hast du halt dein Stipendium oder was auch immer oder das ist in der Tuition mit drin, aber da gibt es irgendwie keine Extrakosten. In der Highschool machst du, glaube ich, einen Beitrag zahlen von, sagen wir, $200 oder sowas. Und dafür ist man dann eben ausgestattet worden. Man hat die
$200 im Jahr wahrscheinlich dann.
Also genau, das war irgendwie der Jahresbeitrag dafür. Es können auch 400 gewesen sein, aber es war jetzt auf jeden Fall im Vergleich zu dem, was man da kriegt und nicht nur an Trainingszeiten, sondern auch Ausrüstung und wie das Ganze so, ja, sich dann einfach an Unterstützung gewonnen hat. Du hast Essen, deine Busfahrten, da wird sich drum gekümmert, man muss irgendwie nichts extra machen und so weiter und so fort. Das ist ein relativ geringer Preis für das, was da hinterher für die Schüler und ja doch nur Schüler bei rausgekommen ist. Und im Vergleich dazu ist es so, dass du in Deutschland als Individuum einfach einen viel höheren Initialaufwand monetär hast. Ne? Das ist schon so, dass die Ausrüstung, die man sich erstmal besorgen muss, um diesen Sport überhaupt machen zu können, liegt ja auch schon in dem Bereich, dass du sagst, ich weiß nicht genau, du bist da näher dran als ich, aber irgendwie so 500 Euro plus musst du rechnen für eine Einsteigerausrüstung.
Das ist dann so ein Starter-Einstiegspaket. Wenn man es dann wirklich machen will, diesen Sport, dann sollte man eventuell drüber nachdenken, ob man seinen Kopf nicht mit irgendwas schützen will, was ein bisschen hochpreisiger ist, ein bisschen mehr schützen kann. Aber die Einstiegskosten für die meisten Starter-Pakete liegen so um die 400-500 Euro.
Ja, genau. Und ne, also sagst du selber, nach oben hin kann man da immer von den gefühlsechten Helmen irgendwie weggehen und sowas. Aber im Endeffekt ist es halt so, dass man einfach, um diesen Sport hier in Deutschland betreiben zu können, hat man schon einen relativ hohen Kostenaufwand und muss den dann natürlich auch alle paar Jahre irgendwie erneuern, weil es mal ein neues Pad sein muss, die Cleans müssen neu und so weiter und so fort. Und das ist vielleicht mit Ausnahme vom Hockey oder sowas im Vergleich zu vielen anderen Sportarten, wo du eben, weiß ich nicht, Schuhe und die passende Hose oder sowas brauchst, ist das schon unverhältnismäßig viel höher. Und das ist auf jeden Fall was, was man, glaube ich, auch im Alltag hier immer wieder spürt und was den Sport natürlich auch auf einer sozioökonomischen Ebene ein bisschen unterschiedlich macht, als wir das halt in den USA einfach sehen. Ne? Da ist das für viele Menschen einfach einen Weg raus. Und hier ist es so, dass es eher eine Einstiegsbarriere ist. Und deshalb ist es, glaube ich, gerade bei den Bulldogs auch wirklich eine feine Sache, dass sich vor x Jahren inzwischen der Booster Club mal gebildet hat und da besonders im Kindes- und Jugendbereich Programme entwickelt hat, mit denen diese Einstiegshürde so ein bisschen genommen wird, wo Finanzierungshilfen gegeben werden oder wo es auch einfach nur darum geht, diese gesamte Jugendarbeit zu unterstützen und das so ein bisschen an vielen Stellen die Möglichkeiten da anzugleichen. Das ist schon echt cool.
Kleine Erklärung, der Booster Club ist ein Club, da kann man Mitglied werden, der ist nicht an den tatsächlich ein Club Bielefeld Bulldogs angebunden, aber da kann man Mitglied werden und das hilft dann Jugendspielern, ihre Ausrüstung zu finanzieren, indem man da ein Darlehen bekommen kann. Die Initialkosten werden übernommen, das wird dann irgendwie zurückgezahlt, so wie man das kann. Es werden vom Booster Club aber auch Busreisen für die Jugend übernommen oder unterstützt. Also es wird viel im Jugendbereich unterstützt, sowohl bei den Footballern als auch bei den Cheerleadern, die ja auch hohe Einstiegskosten haben. Die müssen ja ihre Kleider meistens erstmal finanzieren können und so. Das ist in beiden oder in zwei von unseren drei Sportarten haben wir hohe Initialkosten und da unterstützt der Booster Club und hilft aus.
Diese Folge wird von der Snootic GmbH unterstützt. Wir sind eine Design- und IT-Agentur aus Herford. Wenn du auch einen Podcast aufnehmen möchtest, besuche uns auf www.snootic.de.
Jetzt hattest du eben schon angesprochen, du bist bei den Seniors einer von zwei Headcoachen, das jetzt im siebten Jahr. Und letztes Jahr hat das große Ziel Meisterschaft und damit der verbundene Aufstieg in die zweite Liga geklappt. Wie war das für dich? Erzähl mal aus deiner Perspektive für uns ein bisschen durch die Saison. Und am Ende stand natürlich der große Erfolg.
Genau, also im Endeffekt war es natürlich erstmal ein sehr, sehr schöner Schritt für die gesamte Mannschaft, für unser Programm. Und es war halt eben jetzt auch aus Barts und meiner Perspektive das Ding, dass wir auf dieses Ziel, seit wir das 2018 irgendwie übernommen haben, schon hingearbeitet haben. Und das ist natürlich einfach, viele, viele Jahre immer sind wir an den zweiten Platz gekommen. Es hat mit dem Aufstieg nicht ganz geklappt, wir waren nie weit weg. Und da war das natürlich dann schon wirklich ein Befreiungsschlag, so über diese Hürde drüber zu kommen. Und ich glaube, es ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt gewesen, wenn man gerade sieht, wie sich alle anderen Ligen um uns herum so ein bisschen entwickelt haben und auch, was wir noch so an Kaderstärke insgesamt jetzt gerade vorhanden haben. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall als Mannschaft immer noch ganz gut für die zweite Liga gewappnet. Im Endeffekt, als wir letztes Jahr begonnen haben, war die Mannschaft so ein bisschen davon gezeichnet, dass wir in Niklas, der nach Paderborn gewechselt ist, also unser damaliger Quarterback, haben wir unseren de facto Leader auf dem Feld, zumindest offensiv, aber ich würde auch sagen, tatsächlich auf Mannschaftsebene, einfach eingebüßt und verloren. Und da waren wir besonders in der Offense noch so ein bisschen führungs- und orientierungslos, weil wir eben, Football ist einfach ein Sport, wo zu viele Menschen zu viele Entscheidungsmöglichkeiten haben, als dass es nicht irgendwie über eine Stimme laufen muss, die das Ganze dirigiert und sagt, wo es lang geht. Und da haben wir ja tatsächlich auch gesehen, dass als wir das Vorbereitungsspiel gegen Minden, die zugegebenermaßen an dem Tag auch einfach eine starke Mannschaft waren, aber als wir das Spiel gegen die in einer Vorbereitung durchgeführt haben, dass wir da auf jeden Fall nicht im Ansatz auf dem Niveau waren, auf dem wir sein wollten und gemerkt haben, dass wir da auch auf jeden Fall nochmal irgendwie in die Offense irgendwie so ein bisschen verstärken müssen, dass wir quasi einen neuen Motor versuchen einzubauen. Und zu dem Zeitpunkt war es dann so, dass wir schon gesehen haben, dass die Defense auf jeden Fall schon einen recht soliden Leistungsstand hat, wie ich fand. Und wir dann eben geguckt haben, als wir aus dem Spiel rausgegangen sind, wir wollen in der Offense tatsächlich jetzt einfach nochmal schauen, dass wir versuchen, irgendwie nachzurüsten und da die Spielstärke verbessern. Und dass wir die Special Teams besonders dann auch mit dem Neuzugang in den Koordinatoren von Yannick Lasrich, der vorher Defensive Back war, eine Zeit lang auch Defensive Back Coach und dann eben die Special Teams jetzt seit letztem Jahr federführend übernommen hat, dass wir da wirklich nochmal versuchen wollen, an den Stellschrauben zu drehen und die Spielqualität zu verbessern. Genau, und als wir dann in die Saison gestartet sind, war es so, dass wir, glaube ich, anfänglich noch tatsächlich auch ohne diese Verstärkung von Jalen Starks, der uns jetzt auch in diesem Jahr wieder als Running Back unterstützen wird, dass wir da in der Saison noch viele anfängliche Hürden irgendwie zu nehmen hatten. Unser Passspiel war noch nicht so ausgefeilt, wie wir das ganz gerne haben wollten. Auch da haben wir diverse Abgänge verzeichnet. Max Nolte ist als langjähriger Receiver und ja auch wirklich einfach ein Name bei den Bielefeld Bulldogs ist in die Defense gewechselt, hat das eben dann quasi hauptsächlich gemacht, war dann als Defensive Back und da unterwegs und parallel dazu hat uns 2 Jahre vorher Felix Blissenbach auch zugunsten der Paderborn Dolphins verlassen, weshalb da so die beiden talentiertesten Receiver, die ich zumindest in meiner Vereinszeit irgendwie bei den Bulldogs mal gesehen hätte, die beiden waren dann eben weg und das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass da ein Unterschied war. Dazu kam dann eben noch, dass die Offensive Line an der Stelle noch so ein bisschen im Wiedereingrooven war. Das ist am Anfang des Jahres immer so. Das ist ja nun mal einfach die Positionsgruppe, die am stärksten gemeinsam und vor allen Dingen auch synchron in der Lage sein muss zu arbeiten, damit das ganze Team und besonders eben die Offense, die Punktemaschine irgendwie funktioniert. Und da brauchten wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, um das Ganze zu überbrücken. Und da hatten wir, glaube ich, auch sehr viel Glück mit der Situation, dass unsere Defense in dem Jahr nicht nur sehr stark war, sondern auf der anderen Seite eben auch die gegnerischen Offenses hier und da selber auch Anfangsprobleme hatten, sodass wir da einfach in der Lage waren, viel nicht über die Zeit zu retten, aber schon das zu machen, was notwendig war, um da irgendwie unsere Punkte mit nach Hause zu nehmen. Genau, und dann als Jalen dazugekommen ist, da war es tatsächlich so, dass wir dann gemerkt haben, dass wir da den Angriff von Anfang an versuchen würden, auf ihn wirklich auch umzustellen. Und das hat dann ja auch von mehr oder minder von seinem ersten Spiel an echt gut geklappt. Also ich glaube, wir sind dann zum ersten Mal in Bonn gewesen und haben das gesamte Spiel über Jalen Starks gestaltet, haben das dann, glaube ich, 17-irgendwas gewonnen. Auf jeden Fall war es, also es war nicht so eindeutig, wie es sich angefühlt hat, aber man hat in dem Spiel auf jeden Fall auf dem Feld schon gesehen, alles klar, das ist der Motor, nach dem wir gesucht haben. Und danach hat sich tatsächlich einfach relativ viel gefügt, weil wir das große Glück hatten, dass wir nicht nur offensiv mit Jalen, sondern auch defensiv mit Caleb, der uns jetzt ja auch dieses Jahr als Linebacker wieder in der Defense unterstützen wird, Spieler hatten, die sich sehr, sehr gut in die Mannschaft eingefügt haben. Generell ist es auch so, dass das Team, glaube ich, in Sachen Teamgefüge echt gut zusammengewachsen ist in dem Jahr. Vielleicht auch aus der Notwendigkeit heraus, dass man gesehen hat, okay, das, was vorher so die Galionsfigur irgendwie auf der Quarterback-Position war, das will jetzt ersetzt werden. Das heißt, alle müssen einen Schritt weiter nach vorne machen. Und genau, also da haben wir dann echt gemerkt, dass wir mit den beiden, die wir dazugeholt haben, sehr, sehr gut innerhalb dieser Mannschaft arbeiten können. Das sind keine Diven gewesen, die irgendwie versucht haben, sich selber zuerst oder an sich selbst zuerst zu denken, sondern die wirklich geguckt haben, mir ist ganz egal, wie viel ich machen muss, ich mache das für das Team und sehe eben zu, dass ich meine Leistung bringe und gleichzeitig auch gesagt haben, wenn es einen Punkt gibt, wo wir Trainer entscheiden, hey, heute brauchen wir euch nicht so viel, dass es da kein Gemecker gab, dass sie eben ihre Spielzeit mal nicht bekommen haben, sondern wir da unseren eigenen Nachwuchs irgendwie versucht haben zu entwickeln.
Beide haben sich auch sehr wohl gefühlt im Teamgefühl, das du ja angesprochen hast, eben schon. Und das war ja auch mit ein großer Grund, warum beide wieder zurückgekommen sind. Gerade Jalen hat ja auch viele andere Angebote gehabt und hat sich aber entschieden, wieder zu uns zu kommen, weil ihm das letzte Jahr im Team so gut gefallen hat. Du hast eben auch schon angesprochen, dass viel Bewegung in den Ligen gerade ist, dass dritte und zweite Liga viel austauscht im Moment. Und wie erwartest du die Unterschiede nächstes Jahr im Gegensatz zum letzten Jahr in der Liga?
Ich glaube, spielerisch wird es tatsächlich schematisch, sowohl Offense, Defense als auch Special Teams, wird es jetzt keinen großen Unterschied machen. Es ist ja nicht so, dass irgendwer da Football neu erfindet oder so. Aber der große Knackpunkt, an dem wir halt jetzt auch schon seit Oktober letzten Jahres wirklich arbeiten, wird eben die Execution sein. Also, dass wir die Sachen, die wir machen, eben einfach auf einem sehr viel höheren, spielerisch höheren Niveau umsetzen können. Das ist, glaube ich, jetzt gerade der Impetus, der irgendwie in allen Units bei uns vorherrscht und wo wir auch im Trainerstab relativ eindeutig sind, dass wir das eben forcieren wollen. Ich glaube, das klappt auch ganz gut. Wir hatten ja jetzt gerade das Trainingslager und haben da tatsächlich auch schon gemerkt, da haben Bart und ich im Nachgang noch ein bisschen drüber gequatscht, dass die Offense wahrscheinlich in vielen, vielen Jahren und das auch unabhängig von Jalens Präsenz ein ganzes Stück weiter ist, als wir das irgendwie in den Jahren davor gehabt haben. Ne? Also das Run-Game funktioniert ein bisschen besser, ist schon ein bisschen besser abgestimmt. Das Pass-Game ist ein bisschen mehr on point. Da haben die Receiver auch nach zwei Jahren, wo sie jetzt vielleicht nicht so im Fokus standen, wir waren ja über viele, viele Jahre einfach ein sehr passlastiges Team. Und die letzten zwei Jahre hat da so ein bisschen die Performance eben nicht gestimmt, weshalb wir da natürlich dann auch mit Jalens Beihilfe viel in Richtung Run gegangen sind. Und da muss man wirklich sagen, da haben sich echt ein paar Spieler jetzt hervorgetan und haben auch dann auch nochmal als Gruppe in der Vorbereitung gezeigt, dass da auch jetzt eine andere Ernsthaftigkeit und vor allen Dingen auch wieder eine andere Spielmöglichkeit besteht. Und da freue ich mich auf jeden Fall für nächstes Jahr drauf. Mich würde aber tatsächlich mal interessieren, wie das aus Spielersicht so ist.
Ich habe mir auch einiges angeguckt von den Gegnern nächstes Jahr und wir haben ja auch als Defense schon, wie ihr auch, als Offense schon Theorieeinheiten gehabt. Wir haben schon Filmstudies gehabt, wo wir uns die Gegner für nächstes Jahr angeguckt haben. Und was du sagtest, das Niveau wird vom Konzeptionellen nicht so sehr anders sein. Es wird vom Athletischen sicherlich ein wenig anders sein. Und was ein Punkt ist, die Auswärtsfahrten werden deutlich länger. Wir hatten letztes Jahr das Glück, dass wir nie wirklich länger als 2-3 Stunden fahren mussten. Das wird dieses Jahr anders werden. Das sind dieses Jahr leider schon die kurzen Fahrten. In unserer Liga sind ja Cottbus und Lübeck und Rostock so die weitesten. Cottbus kommt zum Glück zu uns, da müssen wir nicht hinfahren. Aber nach Rostock müssen wir und nach Lübeck müssen wir, glaube ich, auch fahren. Das wird sicherlich eine Herausforderung für die Mannschaft, weil wir in der Vergangenheit auf Auswärtsfahrten oft Probleme hatten, ins Spiel reinzufinden. Und dass dann so das erste Quarter ein bisschen durchmischt war und dann im zweiten Quarter sich gefangen wurde und das Spiel dann in drei Quartern gewonnen werden musste. Da müssen wir sicherlich als Team einen Weg finden, wie wir das dieses Jahr verhindern, dass wir auf langen Auswärtsfahrten diese Probleme haben. Aber ja, genau, ich denke, es wird ein athletischer Unterschied sein in manchen Positionen. Es wird sicherlich, die Importspieler werden sicherlich einen Ticken besser sein, als sie letztes Jahr waren. Aber im Großen und Ganzen sehe ich auch, dass wir mit dem Team, das wir im Moment haben, ganz gut aufgestellt sind für nächstes Jahr.
Ja. Ich denke auch, dass die Grundausbildung unserer Gegner einfach nochmal eine etwas andere sein wird. Was wir eben schon viel auf den Videos gesehen haben, ist, dass die durchschnittliche Physis einfach eine höhere ist. Da sind mehr schnelle Menschen, also mehr athletische Menschen, wie du das sagst, die aber dann dazu eben auch einfach noch mehr Spaß darin haben, miteinander zu kollidieren. Und da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir an der Stelle dieses Niveau an Physis selber entgegenbringen und da etwas proaktiver werden, als wir das jetzt in den letzten Jahren gewesen sind. Die letzten Jahre haben wir viel über Athletik und Finesse gemacht und das wird auch mit Sicherheit nicht komplett wegfallen. Aber wir müssen, glaube ich, als gesamte Mannschaft schon das Mindset haben, dass wir da einfach in der Physis noch an der Stellschraube ein bisschen nach oben drehen müssen.
Ja, wenn wir jetzt bei der zweiten Liga sind, was sind deine Ziele und Erwartungen an das Team und die Mannschaft für nächstes Jahr? Wo möchtest du landen und was sind deine Hoffnungen?
Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, weil ich als Trainer noch kein einziges Spiel hatte, egal wie die Gegner vorher auf dem Papier ausgesehen haben, in das ich reingegangen bin und nicht die Ambition hatte, dieses Spiel zu gewinnen. Also es gibt sicherlich auch Mannschaften, bei denen man vorher weiß, dass das ein sehr eindeutiges Ergebnis zu den eigenen Ungunsten wird. Aber die Vorbereitung ist eigentlich vom Mindset her bisher immer gleich gewesen. Und das, ich weiß von Bart, dass es bei ihm genauso funktioniert. Wir haben noch waren noch nie an einem Punkt, wo wir gesagt haben, ach okay, das wird heute ein Erfahrungsspiel. Ich glaube auch, das würde dem Sport und den Sporttreibenden nicht gerecht werden, weil wenn wir als Ausgangslage haben, hey, ihr rennt jetzt 3,5 Stunden ineinander rein und riskiert eure Knochen und im Zweifel eure Arbeitsfähigkeit in manchen Fällen, dann ist es, glaube ich, dem Ganzen schon geschuldet, dass man da auch wirklich die bestmögliche Vorbereitung irgendwie für findet und guckt, dass die Strategie immer da ist, dass, wenn es eine Chance gibt, dass wir die irgendwie nutzen. Gleichzeitig ist es so, dass wir schon sehen und anerkennen, dass das Leistungsniveau definitiv in der Liga ein ganzes Stück stärker sein wird als das, was wir bisher gesehen haben und dass wir da auch einige Mannschaften haben, bei denen das echt eine sehr, sehr harte Nuss sein wird und ich denke schon, dass wir da auf jeden Fall nochmal ja, einiges an Herausforderungen kennenlernen werden, die wir so jetzt in den letzten Jahren nicht gekannt haben und besonders im letzten Jahr, wo die Liga jetzt ja auch einfach nicht so die dritte Liga, zumindest jetzt nicht so die stärkste war, die wir in den letzten x Jahren irgendwie mal gesehen haben, ist das, glaube ich, schon eine Sache, wo sich einige Spieler, die bisher dieses Niveau gewohnt sind, da vielleicht nochmal umgucken werden. Ich glaube aber auch, dass es eine Herausforderung ist, die alle irgendwie meistern können. Und letztlich würde ich sagen, das Ziel ist es tatsächlich, dass wir erstmal, wenn wir rausgehen, gucken, dass wir als Team und auch auf individueller Ebene jedes Mal das Beste auf dem Platz spielen, was irgendwie so in unserer Möglichkeit ist und wie dann hinterher die Punktetabelle ist, das wird ungefähr da sein, wo es sein soll, nehme ich an. Also wenn wir wirklich dahin kommen, dass alle ihr Möglichstes tun, dann ist das Ergebnis da, wo es sein sollte und da, wo es passt.
Ja gut, dann freue ich mich sehr doll auf das nächste Jahr, auf die nächste Saison, auf die Erfahrungen, die wir als Team und als Verein machen werden. Und will mich einmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute das Gespräch zu führen und auch einmal bei unserem Partner Snootic sich bedanken. Die haben uns die Möglichkeit gegeben, diesen Podcast stattfinden zu lassen und stellen uns auch ihre Räumlichkeiten zur Verfügung, um hier aufzunehmen. Und dann, ja, vielen Dank Felix, vielen Dank Snootic.
Ja, coole Aktion, vielen lieben Dank.
Powered by Snootic.